Hallo und herzlich willkommen. 2016 war die Kinderbuchautorin Kirsten Boje mein Gast. Aus Anlass des Internationalen Kinderbuchtags wiederholen wir heute das Gespräch mit ihr, indem ich sie als erstes gefragt habe, was war das schönste Kompliment, das Sie in den letzten Monaten von einem Kind bekommen haben?
Oh, damit überrumpeln Sie mich jetzt. Also ich bin ja in der glücklichen Lage, ganz, ganz viel Kinderpost zu bekommen. Und ich mache ja auch viel Lesung und ich höre da ganz viel Nettes. Ja, ich denke, das größte Kompliment ist eigentlich, wenn Kinder ein Buch gelesen haben und dann schreiben, kannst du noch eine Fortsetzung schreiben? Und oft geben sie mir dann auch Tipps, wie es weitergehen könnte. Und das ist dann natürlich wirklich schön.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Kirsten Boje, äußerst erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin.
Grüß Gott, Kirsten Boje. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wo kommen Sie gerade her?
Jetzt gerade komme ich aus der Stadtbibliothek Sendling. Da habe ich 2 vierten Klassen vorlesen dürfen und mit ihnen gesprochen. Die haben Fragen gestellt und es hat ganz viel Spaß gemacht.
Und da gibt es natürlich auch dann das unmittelbare Feedback. Gab es auch Kritik?
Kinder sind ja so furchtbar höflich. Also die äußern ihre Kritik eigentlich meistens anders. Das merken sie bei Lesungen daran, dass die anfangen, unruhig zu werden oder sich wegträumen oder so. Manifestkritik äußern Kinder nicht. Und die haben ja auch nicht wie Erwachsene das Bedürfnis, sich zu profilieren, indem sie einen Text analysieren und dann sagen, aber das hätte man vielleicht so oder so machen können. Das passiert nicht. Also da kriegen sie meistens Fragen oder eben auch nette positive Rückmeldungen und müssen dann eben nur gucken, schlafen die mir ein, dann wissen sie schon, das ist auch eine Form von Kritik.
Frau Boje, was kennen denn die Kinder eigentlich fast alle von Ihnen?
Ich glaube, am bekanntesten ist im Augenblick der kleine Ritter Tränk, weil es das als Fernsehserie und auch als Kinofilm gegeben hat. Das heißt, gar nicht so sehr über das Buch, da kann man sich drüber freuen oder auch nicht. Und ähnlich ist es mit den Kindern aus dem Möwenweg. Das kennen auch ganz viele Kinder. Ich merke das bei Lesungen, wenn ich frage, wer kennt irgendwas, was kennt ihr? Dann gehen bei Ritter Tränk und bei den Kindern aus dem Möwenweg inzwischen sicher 80% der Finger hoch. Wenn ich dann sage, wer kennt es aus dem Fernsehen, dann bleiben eigentlich die 80%. Und wenn ich sage, und wer kennt es aus dem Buch, dann reduziert es sich schon massiv. Und das würde ich mir natürlich eigentlich wünschen, dass sie es auch ganz stark aus den Büchern kennen.
Aber es kann ja ein Anfang sein, dass sie auf dem Weg eben neugierig werden und dazukommen. Und jetzt frage ich mich, was ist das denn so für ein Leben als Kinderbuchautorin? Im Prinzip ja so eine versteckte Berühmtheit. Auf der Straße wahrscheinlich jetzt gar nicht so oft wiedererkannt.
Zum Glück, zum Glück. Also ich denke auch, Berühmtheit ist ein bisschen ein zu großes Wort. Also gerade als Kinderbuchautor oder Autorin wird man ja nicht so bekannt wie meinetwegen als Autor für Erwachsene, weil Kinder in der Regel sich gar nicht den Namen des Autors merken. Das spielt für die gar nicht so eine Rolle. Und das hat ja auch ganz viel Positives. Und natürlich werde ich auf der Straße nicht erkannt. Also ich nutze in Hamburg hauptsächlich öffentliche Verkehrsmittel. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich mich in jede U-Bahn und in jede S-Bahn setzen kann, ohne denken zu müssen, oh, kennt dich jetzt irgendjemand? Musst du dich zusammennehmen? Nein, ich kann mich so benehmen, wie ich mich benehmen möchte. Mich kennt keiner.
Aber umgekehrt, wenn Sie sich dann so im öffentlichen Raum bewegen, ist Ihnen das dann schon mal vorgekommen, dass Sie in der U-Bahn gegenüber von einem Kind gesessen sind, das ihr Buch gelesen hat? Ist das schon einmal passiert?
Ja, das ist schon mehrfach passiert. Mir ist sogar mal passiert, dass ich in der Hamburger U-Bahn gesessen habe und mir gegenüber saß eine Mutter mit einem kleinen, offenbar schon sehr müden Kind, es ging auf den Abend zu, und die sagte dann, und bevor du schlafen gehst, lese ich dir noch den kleinen Ritter Tränk vor. Und mein Herz ging auf und das Kind sagte, nein, lieber Fernsehen.
Aber ja. Haben Sie sich in so einem Fall, wenn Sie das Buch gesehen haben, auch schon mal irgendwie geoutet? Haben Sie dann mal angeklopft und gesagt, das habe übrigens
nein,
ich geschrieben?
Nein, das wäre mir ganz furchtbar peinlich. Nein, das mache ich nicht.
Für alle, die vielleicht Sie noch nicht so kennen, Frau Boje, was würden Sie sagen, ist Ihre Handschrift? Was ist so Ihr Stil? Was macht denn ein Boje-Buch aus, im Gegensatz zu vielen anderen Kinderbüchern, die es auch gibt?
Das kann ich gar nicht so sagen, weil die Bücher, glaube ich, alle ganz unterschiedlich sind. Ich habe ja schon Bücher für ganz, ganz kleine geschrieben. Also es gibt Bilderbücher von mir und es geht wirklich bis an die Grenze zum Erwachsenenbuch. Es gibt Bücher von mir, die auch in Erwachsenenverlagen erschienen sind, obwohl ich sie ursprünglich für Kinder geschrieben habe. Es gibt lustige Geschichten, es gibt ernste Geschichten, es gibt gesellschaftskritische Geschichten, es gibt skurrile Geschichten.
Vielleicht ja, dann haben wir doch schon einen Punkt, die Vielseitigkeit.
Na gut, ja, wenn das für Sie eine Handschrift ist. Ich denke, manchmal ist es natürlich auch für Leser, wenn sie sich dann den Namen gemerkt haben, gar nicht so toll. Also weil die denken, oh, das Buch hat mir jetzt Spaß gemacht, jetzt habe ich mir extra den Namen der Autorin gemerkt, jetzt nehme ich mir wieder ein Buch von dieser Autorin und dann ist es vielleicht völlig anders.
Also was bei manchen Ihrer Bücher auffällt, ist, dass Sie eine sehr, wie soll man sagen, mündliche Erzählweise haben. So kommt es einem zumindest vor, beispielsweise bei Ritter Tränk oder bei Seeräuber Moses, dass die Kinder direkt angesprochen werden, auch bei Ihrem neuesten Werk, Der Tabu, der dann alle mit Ladies and Gentlemen anspricht. Also das fällt schon auf, das macht es auch gut zum Vorlesen.
Ja, das ist natürlich auch eine Absicht. Also vor allen Dingen bei Ritter Tränk oder Seeräuber Moses, die ja schon kleineren Kindern vorgelesen werden können. Das war auch meine Intention, wobei ich mir dann auch wünsche, dass Kinder es später noch selbst lesen. Da habe ich versucht, mich daran zu erinnern, wie es war, wenn ich meinen eigenen Kindern vorgelesen habe. Und da gibt es ja dann immer diese Punkte, an denen sie ihren Kindern was erklären müssen. Also sie hören auf als vorlesender Erwachsener und sagen, hast du das jetzt verstanden? Ich erzähl dir mal, was das bedeutet. So. Und das habe ich eben bei diesen Büchern dann gleich mit eingebaut, sodass die Erwachsenen gar nicht selbst überlegen müssen.
Und diese Bücher sind ja auch in andere Sprachen übersetzt worden, auch in kleine Sprachen?
Ja, auch in kleine Sprachen. Das hängt also so wie baltische Sprachen gibt es zum Teil. Auch die skandinavischen Sprachen haben ja nicht so ein großes Hinterland in der Regel. Das hängt oft damit zusammen, dass entweder in diesen Ländern die Literaturförderung eine andere ist als bei uns. Und jeder Verlag, der ein Buch rausbringt, auch weiß, das wird dann von Büchereien eingekauft. Das heißt, das Risiko für ihn ist nicht so groß. Oder es gibt Übersetzungsförderung für so Sprachen wie Rumänisch zum Beispiel. Ich denke, da wäre es ganz, ganz schwer, Bücher überhaupt übersetzen zu lassen, wenn es nicht irgendwelche Fördertöpfe gäbe, die Übersetzungen zahlen.
Und sind Sie in eins dieser Länder auch schon mal zum Lesen gefahren, vielleicht mit dem Goethe-Institut?
Ja, in viele. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz spannende Erfahrung. Da sieht man auch die Unterschiede. Also ich war zum Beispiel in Lettland. Da waren dann auch ganz viele Kinder, die auch Deutsch konnten, zu meinem großen Erstaunen. Oder in Kasachstan, da waren auch viele Kinder, die Deutsch konnten. Das hat dann oft damit zu tun, also in Lettland zum Beispiel, dass die deutsches Fernsehen geguckt haben. Und das war nur untertitelt und nicht übersetzt. Wo ich dann manchmal denke, unseren Kindern geht ganz viel verloren dadurch, dass sie auch fremdsprachige Filme und fremdsprachige Sendungen immer auf Deutsch bekommen und gar nicht so nebenbei eine Fremdsprache lernen können, wie diese Kinder das tun. Ja, das ist schon immer schön. Die Kinder reagieren eigentlich überall auf der Welt ziemlich gleich.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan.
Kirsten Boye, Ritter Tränk, Nella Propeller und noch viel mehr.
So heißen einige Ihrer bekanntesten Bücher. Ja, Frau Boye, Ihr neuestes Buch spielt in Swasiland, diesem Miniland am nordöstlichen Rand von Südafrika. Deswegen lassen Sie uns mal drüber reden, wie hat Sie es denn das erste Mal nach Swasiland verschlagen? Ein Land, in dem ich auch schon war, aber in dem kaum jemand hinfährt.
Ja, die meisten Menschen wissen noch nicht mal, dass es das Land gibt. Ich wusste das früher auch nicht. Im Jahr 2007 stand in der Wochenzeitung Die Zeit ein großer Artikel, das Land ohne Eltern. Und da ging es darum, dass in Swasiland ein gigantischer Teil der Kinder keine Eltern mehr hat. Und zwar, weil Swasiland die höchste HIV-Infektionsrate weltweit hat. Die neuesten Zahlen sind, dass ungefähr 43% aller Kinder beim Erreichen des 15. Geburtstags keine Eltern mehr haben. Also das ist eine riesen Zahl. Das hat mich schon einigermaßen erschüttert. Ich konnte es auch nicht so richtig glauben. Hab dann ein Projekt im Land, das sich um Waisen kümmert, zunächst nur finanziell unterstützt. Bin dann aber sehr schnell auch hingefahren und halte mich seitdem jedes Jahr einige Zeit in Swasiland auf und unterstütze eben dieses AIDS-Waisen-Projekt und entwickle es auch weiter.
Ja, mit welcher Erwartung sind Sie denn dann nach Swasiland gefahren?
Ich war vorher noch nie in Afrika südlich der Sahara gewesen, also in nordafrikanischen, eher arabischen Ländern schon. Das war also eine Premiere. Ich war einfach unglaublich neugierig, war auch sehr aufgeregt, habe mich perfekt vorbereitet, alles an Medikamenten mitgenommen und so, was man gesagt kriegt.
Auch ein bisschen Siswati gelernt, Siabonga.
Ja, das vorher noch gar nicht so sehr. Und ich kann auch jetzt immer noch Nur die notwendigsten Dinge, also Begrüßung, Entschuldigung und verschiedene Arten von Danksagung und so. Aber da habe ich inzwischen festgestellt, dass das ganz wichtig ist, das zu können. Die Menschen sprechen zwar zum großen Teil Englisch, aber natürlich ist es immer ein Türöffner, wenn sie auf Siswati ansprechen können. Und gerade bei uns, vielleicht darf ich das mal kurz erzählen, also dieses Projekt, das versorgt 5.500 Kinder an 100 Waisenbetreuungspunkten im Land. Und wenn ich im Land bin, bin ich dann eben auch immer an diesen Waisenbetreuungspunkten, um zu gucken, wie es da läuft, was brauchen die, was läuft vielleicht auch schief. Die Frauen, die da arbeiten, machen das alles ehrenamtlich. Die betreuen diese Kinder, also ohne einen Cent zu bekommen. Und für die ist es natürlich auch schon immer ein bisschen komisch, wenn ich dann komme. Ich komme aus Deutschland. Sie wissen, wir sind diejenigen, die das Ganze tragen. Die sind ja auch dann so angespannt. Und wenn ich dann anfange mit der Begrüßung auf Siswati oder mich auch entschuldige, dass ich zu spät bin, was in Swazi dann, glaube ich, nichts ausmacht, weil jeder ist zu spät, dann fangen die als erstes, obwohl ich mir große Mühe gebe mit der Aussprache, aber dann fangen die immer an zu lachen, weil ich das eben einfach nicht richtig aussprechen kann. Und dann ist es für die schon gleich irgendwie, dann bin ich so runtergebrochen auf Normalmaß und man kann ganz anders miteinander sprechen.
Also diese sagen Sie mal, so eine Begrüßung auf Siswati, was sagen Sie dann, Frau Boye?
Ja, also wenn jetzt Sie mir nur alleine gegenüber säßen, dann würde ich sagen Saubona. Sie würden antworten.
Irgendwas wie Sani Bonani oder sowas?
Nee, das.
Das ist was ganz
Sie
anderes.
Würden antworten Jebo.
Jebo,
ja, genau. Sani Bonani würde ich sagen, wenn Sie mehrere Menschen wären. Dann würden die aber auch antworten Jebo. Dann würde ich sagen Unjani. Sie würden sagen Niapila, Unjani Wena. Und ich würde sagen Niapila Nami. So, und Sie merken schon, so ganz fließend geht es eben nicht.
Und bei mir auch nicht. Oh, mein Siswati leidet.
Naja, wir brauchen es ja auch nicht so oft.
Ja, jetzt würde man ja erwarten, wenn man da hinfährt in ein Land mit einer Lebenserwartung von gerade mal 31 Jahren oder vielleicht 32 Jahren, dass da ein Land in Agonie und Depression ist. Was haben Sie vorgefunden?
Ja, man empfindet das natürlich nicht so. Also was schon auffällt, ist, dass sozusagen der Anteil der Erwachsenen der mittleren Generation nicht so hoch ist, wie man das erwarten würde auf den Straßen zum Beispiel. Sie sehen eben sehr viel mehr Kinder und ältere Menschen. Wir erleben aber die Kinder da natürlich auch nicht als zutiefst deprimiert, traumatisiert, wie auch immer. Wobei jeder weiß, bei Kindern ist es ohnehin nicht so. Auch Kinder, die Eltern verlieren bei uns, sind nicht immer in der Depressionsphase, sondern die verarbeiten das ganz anders als Erwachsene. Das heißt, sie erleben das Land nicht als so deprimierend. Ich habe aber durchaus deprimierende Situationen erlebt. Ich besuche eben dann auch Haushalte mit Waisenfamilien, also das heißt so Familien, in denen die älteren Geschwister sich um die Jüngeren kümmern oder vielleicht die Großmütter. Und das ist oft dann doch sehr, sehr anrührend und sehr, sehr traurig. Und sie fragen sich, wie schaffen diese Kinder das? Wie schaffen diese Kinder das? Und das Wenige, das wir für die tun können, wie weit nützt ihnen das überhaupt?
Es gab 2013 ein Buch, das Sie geschrieben haben. Das heißt, es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen. Das sind also vier Geschichten aus Swasiland. Sehr brutale Geschichten auf eine gewisse Weise, weil sie den Lebensalltag von weisen Kindern dort spiegeln. Also für jemand, der vielleicht jetzt so mit heiteren Ritter-Tränk-Geschichten an Sie rangeht, der würde da auch erstmal ein bisschen schlucken müssen.
Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Die Bücher unterscheiden sich. Ja, dieses Buch, es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen, habe ich auch zum großen Teil für mich selbst geschrieben. Das war auch eine Form der Verarbeitung. Sie können ja nicht immer zu diese Dinge erleben und dann nicht auf irgendeine Weise damit umgehen. Und ich glaube, Menschen, die eben berufsmäßig immer zu schreiben und schreiben, die verarbeiten ja auch schreibend. Und ich habe dann diese Geschichten zuerst gar nicht veröffentlichen wollen, weil ich immer noch so diesen Vorbehalt hatte, darf ich das überhaupt tun? Ist das nicht eine Form von geistigem Kolonialismus in gewisser Weise? Hab's dann aber doch gemacht, weil ich dachte, es kann den Jugendlichen bei uns schon auch erzählt werden, wie Jugendliche anderswo leben. Und
also beispielsweise Mütter in Swasiland, die ein sogenanntes Memory Book schreiben, weil sie kein Geld für Fotoapparat oder Videokamera haben, schreiben die mehr oder weniger noch Dinge auf für ihre Kinder, schon im Wissen, dass sie sterben werden, dass sie am HIV-Virus sterben werden und ihren Kindern was mitgeben auf dem Weg.
Mhm. Also all die Geschichten in diesem Buch haben einen Erfahrungshintergrund bei mir. Ich habe eben teilgenommen an so einem Workshop, bei dem Mütter gelernt haben, wie sie solche Memory Books schreiben können, damit ihre Kinder später überhaupt noch irgendeine Form von Erinnerung haben. Es geht ja nicht nur um Fotos, die sie nicht haben. Es geht ja auch um so Dinge wie, du warst ein Baby, das schon ganz früh gelacht hat. Du hast schon ganz früh durchgeschlafen. Du konntest mit 9 Monaten krabbeln und mit 12 Monaten laufen. Und deine Großeltern, die es jetzt auch nicht mehr gibt, die haben den Spitznamen für dich gehabt. Also all solche Dinge, die Eltern sonst im Laufe des Lebens ihren Kindern erzählen und die ja auch einen Teil der Identität der Kinder später ausmachen, die können diese Eltern ihren Kindern nicht erzählen und deshalb schreiben sie diese Memory Books. Und das zu erleben, wie die Frauen da eben gelernt haben, wie man sowas macht. Das sind ja auch keine Frauen, die normalerweise schreiben würden. Die können schreiben auf Siswati, aber die setzen sich doch normalerweise nicht hin. Wie die sogar gelernt haben, wie sie so ein Buch herstellen können, weil die ja normalerweise auch nicht solche dicken Hefte bei sich zu Hause in den Hütten haben. Das hat mich auch hinterher sehr, sehr beschäftigt.
Frau Boye, jetzt würde mich interessieren, was das für einen Nachhall in Ihnen hat. Sie waren ja schon ein paar Mal im Land. Wie hat Swasiland Ihre Art zu denken und zu leben vielleicht auch selber ein bisschen verändert? Wie geht es Ihnen nach so einem Besuch?
Naja, ich mache das jetzt seit 9 Jahren. Das hat mich schon auf eine gewisse Weise geprägt. Also wie ungeheuerlich gut es uns hier tatsächlich geht, das wird einem immer jedes Mal wieder neu deutlich. Es geht mir immer noch so, wenn ich hinreise und jetzt ein Jahr nicht da war, dass ich denke, das kann alles nicht stimmen. Also was du da erlebst, das kann nicht stimmen. So schlimm kann es nicht sein. Aber natürlich ist es so schlimm und natürlich erlebe ich es dann jedes Mal wieder. Es wird jedes Mal wieder bekräftigt. Für mich hat es auch gerade in der jetzigen Situation, in der Situation, in der immer mehr Flüchtlinge zu uns kommen, macht es das auch so viel verständlicher. Wir reden natürlich jetzt hauptsächlich von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten, praktisch nur die und diejenigen, die aus politischen und religiösen Gründen verfolgt werden und so weiter, haben auch einen Anspruch auf Asyl. Aber ich kann natürlich inzwischen auch ungeheuer gut diejenigen verstehen, die bei uns als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge gelten, die in Wirklichkeit Armutsflüchtlinge sind, dass Menschen, die unter Bedingungen leben, bei denen es darum geht, täglich Essen für ihre, sagen wir, Enkelkinder, weil es keine Eltern mehr gibt, zu bekommen, dass solche Menschen auf irgendeine Weise versuchen, aus ihrem Elend rauszukommen, das wird dann doch sehr verständlich.
Kirsten Boye ist heute bei uns zu Gast in 1:1, der Talk, bekannte Kinderbuchautorin und, wie wir gerade gehört haben, engagiert in Swasiland im Süden Afrikas, einem gebeutelten Land, geplagt von dem HIV-Virus mit einer sehr geringen Lebenserwartung und ganz vielen Waisen. Jetzt haben Sie mir gerade während der Musik verraten, Sie haben sich dann noch was ausgedacht, es gibt gar keine Kinderbücher in dem Land.
Ja, also es gibt keine Kinderbücher, keine Bilderbücher in der Landessprache, nichts, nicht ein einziges. Ich habe jetzt gerade 2 Geschichtenanthologien, Bilderbuchanthologien auf Siswati, der Landessprache, zusammengestellt. Ich kann ja kein Siswati, aber es gibt so ein ganz großartiges Portal, das heißt African Storybook. Da finden Sie solche Geschichten in verschiedenen afrikanischen Sprachen, die Sie rechtefrei nutzen dürfen. Das heißt, ich konnte die runterladen, eine Druckerei in Südafrika wird die jetzt für uns drucken. Und auf diese beiden Bücher, das muss ich jetzt wirklich sagen, nach 30 Jahren, die ich also schreibe, auf diese beiden Bücher bin ich viel stolzer als auf jedes Buch, das ich selbst geschrieben hätte. Und ich freue mich ganz wahnsinnig darauf. Ich bin in einem Monat eben wieder in Swasiland. Dann kann ich da auch diese Bücher in Empfang nehmen. Also die werden ja nicht von hier transportiert, sondern die werden in Südafrika eben hergestellt und dann nach Swasiland gebracht. Und darauf freue ich mich mehr als auf jedes deutsche Buch.
Aber Sie bringen auch den Kindern hier die Welt Afrikas näher mit Ihrem neuen Buch Tabu, der Detektiv und Gentleman. So heißt eine neue, vermutlich auch Serie, der erste Teil ist jetzt rausgekommen. Und darin geht's um einen Jungen, der im Umfeld von einem Safari-Park, wo sein Onkel arbeitet, von einem Leben als Privatdetektiv träumt, hat viel Miss Marple angeschaut im Fernsehen und jetzt möchte er gerne Privatdetektiv werden, hat aber noch keinen Fall. Das ändert sich.
Das ändert sich, ja, weil in diesem Safari-Park, und das ist ja was eben in Afrika leider dramatisch häufig passiert, ein Nashorn gewildert wird und damit man eben sein Horn verkaufen kann. Und da hat er nun endlich den Fall, den er zusammen mit seinen beiden besten Freunden, Sifiso und Emma, aufklären kann. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht zu schreiben.
Was ist Ihnen denn wichtig an dieser Idee von diesem Tabu und auch an der Idee, dass es da spielt? Vielleicht auch hier den Kindern Afrika näher zu bringen?
Ja, und ich wollte eine Geschichte erzählen, in der sich deutsche Kinder mit afrikanischen Kindern identifizieren. Einfach weil die Geschichte vielleicht interessant und spannend ist und das, was die erleben, macht Spaß. Sodass sich dieses Verhältnis so ein bisschen ändert. Von so einer reinen Mitleids-Überlegenheitshaltung hin zu, Mensch, da wäre ich ja gerne dabei gewesen, da hätte ich ja gerne mitgemacht. Und das steckt so ein bisschen dahinter. Aber natürlich hatte ich hatte ohnehin schon lange Lust, dieses Buch zu schreiben, weil mir natürlich in Swasiland auch immer Ideen gekommen sind.
Frau Boye, lassen Sie uns mal darüber reden, wie das war, als Sie selber noch ein Kind waren. Geboren 1950 in Hamburg, der Krieg war also nur 5 Jahre vorbei. Woran haben Sie es noch gespürt?
An allem Möglichen. Zunächst mal natürlich rein äußerlich. Die Stadt war noch längst nicht wieder vollständig aufgebaut. Das heißt, es gab überall Trümmerfelder. Ich bin neben einem Trümmerfeld aufgewachsen, das für uns Kinder aber natürlich ein toller Spielplatz war. Also so viele Jahre nach dem Krieg war das dann schon auch überwuchert. Da gab es so eine Primärvegetation und so. Man konnte aber, ich weiß, wir haben dann auch manchmal gebuddelt und geguckt, was wir gefunden haben. Dann gab es natürlich noch alle möglichen Scherben. Wir haben Knochen gefunden, das waren aber keine menschlichen Knochen natürlich, das waren dann, was weiß ich, Hühnerknochen oder sowas. Das hat uns aber nicht bedrückt. Also wir haben nicht gedacht, oh, woher kommen jetzt diese Scherben, da sind Familien ausgebombt, sondern das war wie ein Spielplatz. Gleichzeitig hat in meiner Kindheit aber der Zweite Weltkrieg noch in allen Erzählungen eine große Rolle gespielt, weil alle Menschen, die älter waren als ich, ihn ja erlebt hatten, und das auch ihr Leben geprägt hatte. Das heißt, vor allen Dingen Erzählungen von Bombennächten. Meine Mutter hat viel davon erzählt, sodass dieser Zweite Weltkrieg eigentlich in meiner Kindheit immer so ein Teil des Lebens war. Also alles, egal worüber geredet wurde, alles hatte immer mit diesem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und sie waren dann hauptsächlich mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Und ich habe ja als Kind eben selbst erlebt, wie jedes Jahr was Neues kam. Also dann kam das Radiogerät, dann kam der Plattenspieler, dann kam der Fernseher, der Kühlschrank, das Telefon, das Auto. Jedes Jahr gab es irgendwas Neues, Großartiges. Also ich habe ja eine Kindheit gehabt, in der alles immer mehr und mehr wurde. So hat man ja diese Zeit erlebt. Über andere Aspekte des Kriegs und des Nationalsozialismus ist ja nicht gesprochen worden. Das ging dann erst Anfang der 60er Jahre los. Bis dahin ist alles andere ganz, ganz stark verdrängt worden. Ich denke, die Menschen hatten auch sehr viel mit sich selbst zu tun und konnten wahrscheinlich auch nicht wirklich aushalten in der Situation, in der sie auch selbst noch gelitten haben, das muss man ja sehen, sich auch dann noch mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen. Und dann gab es eben 1961 den sogenannten Eichmann-Prozess in Jerusalem. Und damit ist eben Holocaust und Shoah bei uns ein Thema geworden. Und ich war da gerade in einem Alter, in dem man besonders aufnahmebereit ist, glaube ich, so am Anfang der Pubertät, habe das ganz intensiv wahrgenommen. Es gab damals auch ein Buch, das heißt Sternkinder, das gibt es sogar heute noch, das schildert, wie niederländische jüdische Kinder diesen Holocaust erleben. Und das hat mich unglaublich betroffen gemacht. Also das waren Dinge, von denen hatte ich vorher nicht gehört. Krieg war für mich vorher was ganz anderes gewesen. Das hat mein Leben doch schon sehr aufgewühlt. Diese Informationen, die haben uns doch sehr geprägt.
Jetzt versuche ich mir vorzustellen, wie Sie denn damals so waren, in dem Alter, in dem heute Ihre Leserinnen und Leser sind. Wie würden Sie sich denn selber beschreiben, so als 10-jähriges Mädchen? Was waren Sie für ein Typ?
Na, ich glaube, ich war schon eher der ruhige Typ. Ich habe ja unglaublich viel gelesen.
Aber sich selber konnten Sie ja noch nicht lesen. Ritter Trenk gab es ja noch nicht. Also, was haben Sie
gelesen?
Ich
weiß auch gar nicht, ob mich das so furchtbar interessiert hätte. Ich habe ganz viel Astrid Lindgren gelesen. Das war so meine absolute Lieblingsautorin, weil natürlich damals die Kinderliteratur auch noch nicht so vielfältig war wie heute. Das war ja ganz stark auch noch so Belehrungsliteratur. Also Astrid Lindgren war meine Lieblingsautorin. Dann habe ich auch Enid Blyton geliebt.
Hanni und Nanni?
Nein. Ich mochte mir die spannenden Bücher,
also Freunde.
Fünf Freunde, genau, ja. Abenteuer und so. Das fand ich ganz toll. Aber das hatten damals zumindest in Hamburg die öffentlichen Büchereien noch nicht. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld, die konnten mir nicht so viele Bücher kaufen. Ich musste mir die leihen und die öffentlichen Büchereien fanden Enid Blyton naja, das war mir so Schmutz und Schund, so, das war nicht wertvoll genug. Deshalb bin ich oft kilometerweit gelaufen zu irgendwelchen Freundinnen, die mir das dann ausleihen konnten. Und später hatte ich dann das Glück, da war ich mit 14, da war ich dann in England und da fand sich die ganze Reihe auf Englisch, da konnte ich die dann auch lesen. Also solche Bücher fand ich dann schön.
Was haben Sie da in England gemacht?
Ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Es gab damals aber eigentlich noch keinen Schüleraustausch. Also heute fahren ja ganze Klassen, begleitet von Lehrern, alles wunderbar vorbereitet. Meistens fliegt man und so. Das gab es damals noch nicht. Es gab in Hamburg einen Lehrer, der gesagt hat, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Versöhnung ist wichtig. Und der hat dann deutsche Schulen angesprochen, Schüler, die gerne nach England reisen wollten, die konnten sich melden. Und wenn man dann irgendwo in Großbritannien jemanden fand, der einigermaßen zu diesem Kind zu passen schien, dann wurden die verpartnert. Man konnte sich ein paar Monate lang schreiben und dann reiste man allein zu dieser Familie, war da 3 Wochen lang und hinterher kam das englische Kind für 3 Wochen mit nach Deutschland.
Aber da ist man mit dem Zug hingefahren.
Ja, das hat auch, ich weiß nicht mehr, wie lange ich unterwegs war. Ich bin von Hamburg mit dem Zug über Ostende und dann mit dem Schiff und dann über London und dann über Manchester und von Manchester weiter.
Also Wo waren Sie denn da?
Das war ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Manchester, also im Norden von England. Das lag in so einer Hügellandschaft und ich hatte ein unglaubliches Glück. Das war eine ganz nette Familie mit 4 Kindern, 2 Ziegen, einem Hund, einer Katze. Die Eltern waren beide Lehrer. Es war immer chaotisch, wie man sich unter den Bedingungen auch vorstellen kann, aber dadurch auch so furchtbar fröhlich. Und das hat mir das natürlich ungemein erleichtert, mich da so einzufinden und einzuleben.
Und Enid Blyton im Regal.
Ja, massenhaft. Und zum Glück war das eben auch eine Leserfamilie. Und die haben dann auch nicht gedacht, das Kind hat eine tiefe Depression, wenn ich mich für Stunden zurückgezogen und gelesen habe. Sondern die haben begriffen, dieses Kind ist begeistert und liest und muss jetzt lesen. Die haben mich dann auch gelassen. Ich könnte mir vorstellen, wenn das eine Familie gewesen wäre, die selbst nicht so lesebegeistert gewesen wäre, die hätten dann immer versucht, mich anders zu beschäftigen. Das haben die nicht gemacht und das war toll für mich.
Wer weiß, wofür es gut war.
Ja. Für viele Dinge, das weiß ich heute.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Kirsten Boye. Ihre Bücher stehen in fast jedem Kinderzimmer.
Und selber war sie auch schon eine Leseratte, das überrascht natürlich überhaupt nicht. Sie sind dann Lehrerin geworden. War das auch so ein Traumberuf von Ihnen?
Im Gegenteil. Also es war eigentlich der einzige Beruf, von dem ich bei meinem Abitur wusste, ich werde ihn nie ergreifen. Weil, obwohl wir eine ganz liebe Mädchenschule, reine Mädchenschule waren, haben auch wir es schon geschafft, manche Lehrer zu quälen. Und ich habe gedacht, das willst du nun ganz sicher nicht. Habe mich dann beworben fürs Medizinstudium, habe dann aber vorher ziemliche Panik gekriegt, habe richtig so Albträume gehabt von irgendwelchen furchtbaren Unfällen und ich musste dann dahin gehen und die Leute lagen in ihrem Blut und ich musste helfen und hab mir das plötzlich nicht mehr zugetraut. So war das. Und außerdem war mein heimlicher Wunsch, eigentlich eben, weil ich so gerne gelesen hatte, immer Literatur zu studieren, Literaturwissenschaft. Aber ich habe natürlich schon überlegt, was kann man damit werden? Habe ich gedacht, ich werde Journalistin. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, erstens, dass es alle werden wollten, die mit mir das studiert haben. Und zweitens habe ich ganz schnell begriffen, dass ich es nicht können würde. Und das stimmt, das weiß ich bis heute. Ich wäre keine gute Journalistin geworden. Und dann war eben die Frage, welche Alternativen hat man mit dem Studium? Und das war praktisch nur Lehrerin. Und ich habe dann ein Schulpraktikum gemacht. Das musste man machen, 4 Wochen so an einem Gymnasium. Und die Erfahrungen da, die haben mir so viel Spaß gemacht, obwohl die Kinder mich manchmal zur Weißglut getrieben haben. Aber im Großen und Ganzen war es eine ganz tolle Erfahrung. Und da wusste ich danach, jetzt will ich das auch wirklich werden. Und es hat sich dann auch bestätigt. Ich war sehr, sehr gerne Lehrerin.
Sie haben noch Ihren Doktor gemacht?
Auch, ja. Aber ungeplant. Über den Drei-Groschen-Roman von Bertolt Brecht. Brecht hat ja nicht sehr viel Prosa geschrieben. Aber eben diesen einen Roman, den Drei-Groschen-Roman. Und dann habe ich eben noch 2 Jahre promoviert und bin erst hinterher ins Referendariat.
Dr. Kirsten Boye. So, dann sind Sie also Lehrerin geworden und waren unter anderem an der Gesamtschule am Mümmelmannsberg. Das ist also in Hamburg ein Problemviertel, würde man so sagen. In den 70er Jahren entstanden, Hochhausviertel im Osten in Billstedt. Und da ging es ja vermutlich auch ganz schön derb zu. Wie ging es Ihnen da als Lehrerin, als Junglehrerin?
Naja, ich kam von einem Gymnasium in einem Stadtteil, wo die Kinder sehr behütet aufwuchsen und bin dann auf eigenen Wunsch eben an diese Ganztagsgesamtschule gegangen, weil ich einfach dachte, ich will auch nochmal was anderes kennenlernen. Und ich war vollkommen überrumpelt, weil ich es plötzlich eben doch mit Kindern zu tun hatte, die ein vollkommen anderes Leben geführt haben als diese Kinder in dem Stadtteil, den ich vorher kennengelernt habe. Ich habe ganz neue Erfahrungen gemacht. Bin zu Anfang gar nicht gut klargekommen. Die methodischen Mittel, die mir zur Verfügung standen, die haben zunächst nicht ausgereicht. Ich musste noch viel dazu lernen.
War so ein bisschen wie ein Fuck you Goethe.
Ja, es war genau wie in Fuck you Goethe. Es war wirklich, deshalb denke ich auch immer, die Leute, die bei Fuck you Goethe lachen, die lachen manchmal über die falschen Dinge. Die denken, das ist Satire, vieles ist ja gar keine Satire. Und ich habe mich dann aber relativ gut eingelebt und habe diese Kinder auch, nicht alle, also man liebt nie alle Kinder, es gibt immer Kinder, die man nicht mag, egal wo man unterrichtet. Ich denke, das darf man auch ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe diese Kinder nachher genauso gemocht wie die anderen Kinder vorher, nachdem ich erst mal wusste, wie man mit ihnen umgehen muss und vor allen Dingen auch, wie sie leben. Und das war für mich eine ganz einschneidende Erfahrung, die dann auch für mein Schreiben später ganz wichtig gewesen ist.
Dann kam aber ein Schnitt. Mitte der 80er Jahre haben Sie aufgehört, Lehrerin zu sein, mussten aufhören, Lehrerin zu sein. Was ist passiert?
Mein Mann und ich haben zwei Kinder adoptiert. Und nach der Adoption des ersten wollte ich wieder anfangen zu arbeiten, nach der Familienpause, wie ich es beim leiblichen Kind auch getan hätte. Wir haben unseren Sohn gleich nach der Geburt gekriegt. Ich habe also nicht gesehen, warum ich das nicht hätte tun sollen. Und das Jugendamt war vollkommen erschüttert. Ich hatte schon 2 Wochen angefangen zu arbeiten mit einer traumhaften Kinderbetreuung für unseren Sohn. Und da kam dann das Jugendamt und hat gesagt, also man kann entweder Mutter sein oder berufstätig, was ich schon damals in den 80er Jahren doch erstaunlich fand, weil meine Kolleginnen fast alle Kinder hatten. Aber das Jugendamt wollte das so und mein Mann und ich wollten ja noch ein zweites Kind und zwar von diesem Jugendamt. Und damit hatten wir keine Chance, auf die Barrikaden zu gehen, das hätten wir sonst sicher getan. Wir hätten sonst sicher gesagt, das entscheiden wir jetzt mal selbst und guckt ihr mal, ob ihr uns das Kind wieder wegnehmen könnt, da habt ihr nämlich keine Möglichkeit. Aber wir wussten genau, dann hätten wir das zweite Kind nicht gekriegt und deshalb bin ich dann eben zu Hause geblieben mit einer großen Wut im Bauch, weil zu meiner Lebensplanung immer beides gehört hatte, Kinder und Beruf, weil ich auch der Meinung war, das ist nicht nur für mich besser, sondern auch für die Kinder. Ja, und dann ist mir eben einfach irgendwann der Anfang zu meinem ersten Kinderbuch eingefallen, sozusagen als Alternative.
Dieses erste Kinderbuch, Paule ist ein Glücksgriff, da geht es tatsächlich auch um ein Adoptivkind. Also sozusagen ein autobiografischer Geist ist da, aber Sie haben mal im Interview gesagt, es ist kein Fitzel autobiografisch. Was war das für eine Geschichte, die Sie da geschrieben haben?
Nein, Fitzel ist es autobiografisch. Es ist insofern nicht autobiografisch, als der Paule, um den es geht, so ungefähr, ich weiß es nicht, sagen wir in die 3. Klasse geht. Und mein Sohn war ja noch ganz klein. Das heißt, das ist alles ausgedacht. Autobiografisch ist das Kapitel, in dem die Betreuerin vom Jugendamt in die Familie kommt und guckt, ob auch alles in Ordnung ist und die Mutter vorher wie blöde putzt und dafür sorgt, dass ihr Kind auch vorführbar ist und so. Das hat schon einiges an autobiografischem Hintergrund.
Was hat denn dieses Buch ausgelöst, diese Geschichte um Paule, ein dunkelhäutiges Kind?
Ja, ich habe eben nach einer Alternative gesucht zu dem Leben nur als Hausfrau und Mutter. Und mir ist dann wieder eingefallen, dass ich ja immer gerne schreiben wollte, dass ich dazu Lust hatte. Und der Vater einer Kommilitonin von mir hatte die Familie ernährt mit Heftromanen, mit Groschenromanen. Da dachte ich, das kannst du auch. So. Heute weiß ich, ich hätte es nie gekonnt. Ich denke, das wäre bei mir leider immer alles ironisch geworden, wenn ich das geschrieben hätte. Das hätte gar nicht funktioniert. Aber ich habe mir dann so ein paar Hefte gekauft, habe die mit großer Begeisterung gelesen. Und ich denke, dadurch ist so dieser Bereich im Gehirn, der zuständig ist für Schreiben, der ist so wieder aufgeweckt worden. Und so sind mir dann eben die ersten Sätze eingefallen. Aber nicht für einen Groschenroman, sondern für eine Adoptionsgeschichte. Und ich glaube, das ist häufig so bei mir, dass ich was schreibe, was so irgendwie einen biografischen Hintergrund hat, aber dann nicht wirklich autobiografisch ist.
Wie ist dieses Buch aufgenommen worden? Ich meine, heutzutage kommen unheimlich viele Bücher raus, unheimlich viele Kinderbücher. Es hätte ja auch untergehen können damals.
Ich glaube, ich hatte ganz großes Glück, weil dieses Buch eben das Thema Adoption hatte. Und was ich nicht wusste, ich kannte mich ja mit Kinderbüchern damals überhaupt nicht aus, das war eine Marktlücke. Geschichten. Und insofern waren die Reaktionen von Anfang an sehr, sehr positiv. Wenn vielleicht mein zweites Buch mein erstes Buch gewesen wäre, wäre alles ganz anders gelaufen oder ich über irgendein ganz anderes Thema geschrieben hätte. Da habe ich einfach ein großes Glück gehabt.
Mit Jakob wurde alles anderes. Das zweite Buch, also nach so einem ersten Buch, wenn man mit Wut im Bauch es geschrieben hat, sich da hinsetzt und eigentlich als Novizin praktisch so ein Buch schreibt, es hätte ja auch sein können, dass es ein kurzes Strohfeuer ist, im Popbereich würde man sagen, ein One-Hit-Wonder. Aber es hat bei Ihnen offensichtlich was ausgelöst.
Ja, ich hatte überhaupt nicht vor, weiterzuschreiben. Also als ich damals im Oettinger Verlag saß, die das dann auch gemacht haben, da haben die gesagt, ja, und was wollen Sie als nächstes schreiben? Da habe ich gesagt, ich schreibe nicht nochmal was. Also das war jetzt dieses eine Buch, ich schreibe nicht nochmal was. Und dann haben die gesagt, ja, das hat Paul Maar auch gesagt, also der Autor des Sams. Warten Sie mal ab. Und die kannten mich besser, als ich mich selbst kannte. Ich habe damals gedacht, ich habe das jetzt geschrieben. Wenn wir das zweite Kind haben und das Jugendamt kann uns nichts mehr sagen, dann fange ich wieder an zu arbeiten. Als Lehrerin, ja, schreiben war für mich nicht Arbeit. Oder mein Mann und ich lösen uns ab. Das hatten wir so besprochen. Dann, wenn einer zu Hause bleiben muss, bleibt dann eben mein Mann zu Hause. Und dann ist es aber eben wirklich so gekommen, dass durch dieses erste Buch plötzlich immer wieder neue Ideen da waren.
Sie untertreiben fast über 100 Bücher in 30 Jahren.
Ja, das ist ein Schnitt von 3,3 Periode. Also so viel ist es auch nicht. Viele Bücher sind ja ganz dünn.
Aber so wenig ist es auch nicht. Frau Boye, jetzt ist mir aufgefallen, die meisten richtig guten Kinderbuchautoren hatten eigentlich schon ein bisschen reiferes Alter, wenn sie ihre Werke geschrieben haben. Astrid Lindgren hat Pippi mit 40 geschrieben, den Michel mit 60, Ottfried Preußler hat den Hotzenplotz mit 50 geschrieben, sie ihren Ritter Tränk mit 56. Was ist denn ein möglicher Grund dafür? Was glauben Sie?
Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich fürs Schreiben interessiert und Bücher schreiben möchte. Der sagt, ich will Kinderbücher schreiben. Wenn Autoren jünger anfangen zu schreiben, dann schreiben sie, glaube ich, in der Regel für Erwachsene. Es ist ja oft mehr oder weniger ein Zufall, wenn man bei der Kinderliteratur landet. Also bei mir, das habe ich ja jetzt gesagt, war es ein Zufall. Bei Astrid Lindgren war es ein großer Zufall. Die hat das ja auch nie vorgehabt. Bei Preußler weiß ich es nicht so genau. Aber bei Paul Maar weiß ich es auch. Der hat auch für Erwachsene geschrieben und hat dann diesen Riesenerfolg mit seinen Kinderbüchern gehabt.
Was macht denn aus Ihrer Sicht ein gelungenes Kinderbuch aus?
Ich denke immer, man kann es nicht so wirklich sagen, man merkt es dann.
Umgekehrt, gibt es Kinderbücher, die Sie ärgern, die Sie nerven?
Ja, mich ärgern nicht Bücher, die trivial sind an sich. Also ich habe ja selbst eben leidenschaftlich zum Beispiel die 5 Freunde gelesen. Das ist ganz sicher keine Hochliteratur, auch in der Kinderliteratur nicht. Aber mich ärgern Kinderbücher, bei denen ich das Gefühl habe, da hat sich jemand hingesetzt und hat gedacht, die Kinder sind so blöd, denen kann ich alles anbieten. Die merken das ja gar nicht. So. Also ich finde, so muss es nicht sein.
Ab welchem Moment haben Sie sich eigentlich wirklich als Kinderbuchautorin gefühlt? Am Anfang war es ja fast noch ein bisschen, wie Sie sagen, ein Zufall für Sie.
Das hat lange gedauert. Also ich habe zuerst eben dann geschrieben, wenn ich die Gelegenheit hatte, wenn ich die Zeit hatte. Ich hatte nicht viel Zeit mit 2 kleinen Kindern, die die ganze Zeit zu Hause waren. Ich hatte einen Freund, der an der Universität Stuttgart Kindermedien unterrichtet hat. Und der hat irgendwann, da habe ich vielleicht so seit 5 Jahren geschrieben und jedes Jahr kam ein Buch raus, da hat der zu mir gesagt, du musst dich irgendwann mal entscheiden, ist es nur ein Hobby oder betrachtest du das wirklich als Beruf? Du wirst nämlich anders damit umgehen, wenn du es als Beruf betrachtest. Und das habe ich mir so ein bisschen zu Herzen genommen, habe aber damals immer noch gedacht, ich werde später, wenn meine Kinder größer sind und ich das dann kann, wieder in die Schule zurückgehen. Also das heißt auch, es sollte nur ein Beruf für ein paar Jahre sein. Und dann bin ich aber später eben doch nicht in die Schule zurückgegangen.
Ja gut, dann kam ja auch der große Erfolg und Sie konnten ihm gar nicht mehr aus. Was ändert das Alter an Ihrem Blick aufs Leben, Frau Boye?
Das ist so banal. Ich glaube, man wird etwas gelassener, das glaube ich tatsächlich. Man nimmt die Dinge nicht mehr so furchtbar wichtig. Es werden andere Dinge wichtig. Zum Beispiel bin ich ganz, ganz glücklich darüber, dass es so viele Menschen gibt, die meine Bücher mögen. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Ich weiß aber auch immer mehr, dass Erfolg zwar was Wunderschönes ist, aber nicht das Eigentliche im Leben. Mir werden Menschen immer wichtiger. Ich glaube, das ist für mich so eine ganz entscheidende Sache. Und das bedeutet natürlich auch wieder, dass ich auf eine andere Weise schreiben kann. Auch mit einer sehr viel größeren Gelassenheit.
Und engagiert sind Sie auch in der Flüchtlingshilfe? Wie denn?
Mein Mann ist sehr stark engagiert, viele Freunde von mir sind sehr stark engagiert und dadurch habe ich ganz viel Kontakt auch zu Flüchtlingen, zu ihren Schicksalen und so weiter und habe dann eben vor einem Jahr, nachdem ich schon ein Jahr lang, das ganze Jahr 2014, sehr, sehr viel mit Flüchtlingsfamilien zu tun hatte, einfach so viel Geschichten gehört, die mich sehr beeindruckt haben, dass ich dann ein Buch für Kinder geschrieben habe, weil ich auch dachte, es ist wichtig, dass vor allen Dingen Kinder, die ja von den Eltern auch ganz unterschiedliche Informationen bekommen, dass Kinder einfach mal authentisch hören, wie ist es denen wirklich gegangen? Warum gehen die weg? Was haben die auf der Flucht erlebt? Und ich habe dann mit zwei syrischen Kindern, deren Familie ich kannte, bei uns im Ort, die Kinder konnten inzwischen gut genug Deutsch, habe ich mich zusammengesetzt und die haben mir einfach ihre Geschichte erzählt. Ich habe sie nur aufgeschrieben, nichts dazu erfunden und das Buch ist eben vor 2 Monaten erschienen.
Bestimmt wird alles gut, heißt das.
Ja.
Vielleicht auch ein Lebensmotto von Ihnen? Bestimmt wird alles gut?
Vielleicht bin ich nicht ganz so optimistisch. Vielleicht würde ich nicht sagen bestimmt. Ich würde sagen hoffentlich und ich würde sagen, es macht Sinn, immer so zu leben, als könnte alles gut werden, mit Optimismus an alle Situationen ranzugehen. Auch das ist ein Vorteil des Älterwerdens, dass ich ja schon viele, auch ganz schwierige Situationen und Zeiten erlebt habe. Das Leben war ja nicht immer nur ein Rosengarten, auch bei mir nicht. Dass ich aber erlebt habe, dass man durch diese Zeiten kommen kann und am Ende vielleicht sogar stärker ist und vieles gelernt hat. Das, glaube ich, macht einen dann vielleicht auch optimistischer, als man das ist, wenn man jünger ist.
Das war 1:1 der Talk, ein Talk aus dem Jahr 2016 zum Internationalen Kinderbuchtag. Morgen haben wir das Gespräch wiederholt. Vor 2 Jahren hat Kirsten Boje für ihren Roman Dunkelnacht den Deutschen Jugendbuchpreis bekommen und gerade frisch erschienen von ihr ist das 4. Buch aus der Sommerbi-Reihe. Den Talk mit Kirsten Boje finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek. Eine weitere Empfehlung für die besonders schrägen und verrückten Fragen gibt es dort den Podcast Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.